Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Willkommen zu einer besonderen Weltweit-Ausgabe, heute mal wieder mit einem musikalischen Blick auf die Welt. Was ist los da draußen, fernab von Lady Gaga und Roger Cicero? Wo lässt man noch anklingen, woher man kommt? Was macht die Musik bestimmter Regionen der Erde aus? Drei Künstlern gehen wir in den nächsten zwei Stunden auf die Spur. Raphael Gualazzi aus Italien, Veronika Todorova aus Bulgarien und gleich zuerst unserem weitest gereisten Gast Pascuala Ilabaca aus Chile. Viel Vergnügen mit Domradio weltweit. World Music wünscht Daniel Hauser. Man sieht sie in der Fußgängerzone der gesamten Republik, Musiker aus den Anden, vor allem mit Panflöten und Strickmützen bewaffnet. Aber sollte das schon alles gewesen sein, was der westliche Teil Südamerikas musikalisch zu bieten hat? Nein, wir haben heute eine Musikerin bei uns im Programm, die kommt aus Chile und zeigt uns, wozu man dort zum Beispiel tanzt. Die Musikerin heißt Pascuala Ilabaca.
O sea, tomamos ritmos tradicionales chilenos, como por ejemplo la cueca.
Wir bedienen uns traditioneller Rhythmen, wie zum Beispiel der Cueca, einem chilenischen Tanz, oder dem Nortino aus den Anden im Norden Chiles. Die Musik wird dort auf den Karnevalsfesten gespielt. Die verschiedenen Volksfeste sind generell eine große Inspiration für unsere Musik.
Die Cueca La Sincera, die hören wir jetzt, ehe wir gleich mehr von ihr erfahren. Hier ist Pascuala Ilabaca. Domradio weltweit mit Musik aus Santiago de Chile, der Hauptstadt des langen und dünnen Landes am anderen Ende der Welt. Pascuala Ilabaca war das gerade und die ist vor kurzem in Bochum aufgetreten. Meine Kollegin Julia Mahnke war dabei und ist jetzt bei uns im Studio. Hallo Julia.
Hallo Daniel.
Julia, du bist nach Bochum gefahren, um unsere chilenische Musikerin zu sehen, denn dort war sie eingeladen worden in das Rahmenprogramm einer Chile-Ausstellung vom Bergbaumuseum. Unter welchen Bedingungen hat dieses Konzert dort stattgefunden?
Also man stand praktisch direkt unter dem Förderturm. Das sind riesige metallene, ein bisschen grün leuchtende Säulen, die dann so in den Himmel ragen. Das sieht total schön aus. Und daneben stand halt die Bühne. Es gab ein paar Anbieter noch. Also es hat zum Beispiel eine Firma hat da noch Wein angeboten. Es gab ein paar Snacks. Also sagen wir mal, vor dem Konzert konnte man sich da auch noch ein bisschen an chilenische Köstlichkeiten herantasten. Und das Wetter war schlecht vorausgesagt, aber es war wirklich ein lauer Abend. Es hat einmal geregnet und es gab einmal einen Regenbogen, was total schön war und auch noch zu dem Lied gepasst hat, weil es ging gerade um das Paradies.
Ja, wie hat das Publikum denn solche Feinheiten aufgenommen? Die spanischen Texte versteht ja schließlich nicht jeder.
Also es waren auf jeden Fall die Chilenen auch da, die in Deutschland leben und sich einfach auch auf jemanden gefreut haben, der in ihrer Sprache singt und aus ihrem Land kommt. Denen hat das auch super gefallen. Und die haben natürlich auch verstanden, was die Musikerin da erklärt hat. Also Pascuala Ilabaca spricht auch immer ein bisschen über die Stücke, die sie dann spielt. Aber es waren auch Deutsche da, die jetzt nicht unbedingt Spanisch konnten und die sich aber, glaube ich, auch einfach an diesem Exotischen erfreut haben.
In Deutschland ist Chile ja vor allem wegen des Minenunglücks wieder in die Medien gelangt und viele waren wahrscheinlich sehr beeindruckt, wie unglaublich überschwänglich sich die geretteten Mineros damals präsentiert haben. Super fröhlich und sofort mit der Landesflagge in der Hand. Passt Pascuala Ilabaca in dieses Bild von einer chilenischen Mentalität?
Also Pascuala ist erstmal vom Aussehen her wirklich sehr, sehr zierlich und hat so ein ganz breites, offenes Lachen. Als ich mich mit ihr unterhalten habe, hat sie schon einen sehr großen Enthusiasmus ausgestrahlt, was ihre Musik angeht und was Chile angeht. Und das spielt sich auch so ein bisschen ihrer musikalischen Vergangenheit wieder. Also sie ist zum Beispiel mit der chilenischen Präsidentin auch unterwegs gewesen auf Reisen und hat so ein bisschen chilenische Musik auch dann präsentiert. Und man merkt, dass das so ihr Anliegen ist, darüber zu sprechen. Und das macht sie gerne. Und da redet sie dann auch sehr überschwänglich so.
Bevor wir dich gleich im Interview mit ihr hören, wollen wir auf jeden Fall noch einen Song spielen. Welchen würdest du denn empfehlen?
Also ich würde sagen, mein Lieblingsstück ist auf jeden Fall das Titelstück, was auch den gleichen Namen trägt wie das Album, El Diablo Rojo, Diablo Verde. Da gefällt mir einfach der Rhythmus. Also das ist wie so ein Partylied Und in dem Lied kommt auch ganz am Ende nochmal eine instrumentale Sequenz vor, wo auf der CD die Trillerpfeife zu hören ist. Und die hat sie auch wirklich ausgepackt auf der Bühne. Ja, und da hat sie auch wirklich getanzt auf der Bühne. Und das war einfach eine nette Atmosphäre. Das hat mir gut gefallen.
Dann hören wir genau da jetzt rein. Herzlichen Dank schon mal, Julia Mahnke, für diesen Einblick in dein Erlebnis mit Pascuala Ilabaca.
Gerne.
Sie spielt Klavier und Akkordeon und hat kürzlich in Bochum einen Hauch von Chile verbreitet. Pascuala Ilabaca, die in der Hafenstadt Valparaíso ihre musikalische Ausbildung genossen hat, dort wo auch der Kongress tagt. Meine Kollegin Julia Mahnke hat die Chilenin nach ihrem Deutschlandkonzert zum Interview getroffen.
Pascuala, inwiefern hat deine Herkunft dich als Musikerin geprägt?
Mis padres son chilenos y también todo lo que yo estoy representando.
Meine Eltern sind Chilenen. Alle meine Texte beziehen sich auf Chile und ich bin auch auf einer Art Mission, die chilenische Musik in die Welt zu tragen. Aber so, dass sie aktuell klingt. Manchmal spielen chilenische Musiker Lieder aus den Anden und man hört diese typischen Flöten. Manche Leute verbinden Chile auch mit den politischen Sängern, die in den 70er Jahren berühmt geworden sind. Aber es gibt ja auch in Chile moderne Musik und die jungen Leute sprechen heute über andere Themen. Das möchte ich gerne vermitteln und trotzdem bleibt es chilenische Musik.
Y que sigue siendo un mensaje muy chileno, entonces me gusta que ese mensaje y esa visión de Chile salga al mundo.
Du wohnst ja seit vielen Jahren in der Stadt Valparaíso. Kannst du das Leben dort ein bisschen beschreiben?
Valparaíso ist eine relativ arme Stadt mit einem großen Hafen. Sie ist reich an Kultur und Teile der Stadt sind UNESCO-Welterbe. Viele Künstler leben in Valparaíso und dadurch ist es eine sehr offene Stadt. Ein bisschen wie Hamburg vielleicht, aber kleiner. Neben den Künstlern gibt es natürlich auch viele Fischer. Das heißt, die Männer sind auf dem Schiff unterwegs, während die Frauen auf dem Land bleiben und dort arbeiten. Einsamkeit ist deshalb ein großes Thema. Es ist auch irgendwie ein nostalgischer Ort.
Vielleicht können wir ein bisschen über deine Texte sprechen. Gibt es Themen, die dir besonders am Herzen liegen?
O sea, por ejemplo, los mensajes que nosotros tenemos en nuestra letra son mensajes.
Wir erzählen zum Beispiel von der Mapuche, der indigenen Bevölkerung Chiles. Sie kämpfen darum, ihr Land wiederzubekommen, das ihnen vor langer Zeit weggenommen wurde. Wir finden es wichtig, darüber zu sprechen, genauso wie über die Zerstörung der Natur. Wir beschäftigen uns damit, uns machen diese Dinge traurig oder glücklich und deshalb werden daraus Songs. Aber natürlich geht es auch um Liebe oder wie wir die Welt sehen.
Oder también la manera de ver el mundo, de sentir el amor, de todo, ne?
In einigen Liedern geht es auch um Traditionen. Welche chilenischen Traditionen finden einen Platz in eurer Musik?
Es gibt einen Song, der vom Karneval in San Lorenzo de Tarapacá erzählt. In einem anderen geht es um das Dorf Monte Grande. Uns ist wichtig, die Elemente aus Folklore und die Geschichte bestimmter Orte mit der aktuellen Kultur zu verbinden, also auch mit Drum and Bass oder Rockmusik.
Wie hast du denn die Musik für dich entdeckt?
Als ich 6 Jahre alt war, wollte ich gerne Klavier spielen lernen und meine Eltern haben mir den Wunsch nach Musikunterricht auch erfüllt. Meine Eltern sind Künstler, machen aber keine Musik. Mein Vater ist Maler und meine Mutter Glasmalerin. Aber sie hatte einige Freunde, die Musiker waren. Von ihnen habe ich viel gelernt und durfte auch mal mit ihnen bei einem Auftritt singen. Und dann habe ich an der Katholischen Universität von Valparaíso studiert und bin professionelle Musikerin geworden. Dort habe ich auch die Musiker meiner Band kennengelernt.
Du spielst ja in vielen Songs Akkordeon. Warum hast du gerade dieses Instrument gelernt?
El acordeón porque es un instrumento que es popular y que se relaciona con el folclore de cualquier parte del mundo.
Das Akkordeon ist das Instrument der Volksmusik. Damit kann man überall hinreisen und wird überall verstanden. Ich war damit in Mexiko, in Südamerika, in Indien. Das Instrument verbindet einen sofort, auch zum Beispiel mit den Menschen auf dem Land hier in Chile. Da spielen die Älteren in der Straße Akkordeon. Das ist einfach Teil unseres Daseins. Ich war noch nie, sagen wir mal, in Rumänien. Aber ich weiß, mit dem Akkordeon könnte ich direkt die Herzen der Menschen erreichen. Deswegen gefällt es mir so.
Du hast gerade schon Reisen angesprochen. Du hast ja für längere Zeit auch mit deinem Mann in Indien gelebt und dich sozusagen musikalisch da fortgebildet. Hat dich die Zeit dort verändert?
Sí. Me ha cambiado porque
Ja, mir ist klar geworden, dass das System uns vorspielt, wir wären alle sehr unterschiedlich. Es wird uns gesagt, du bist nicht so wie die Chinesen, du bist anders als die Deutschen. Wir sind einfach alle sehr, sehr unterschiedlich und deswegen können wir auch nicht dasselbe denken und nicht miteinander leben. Aber das stimmt nicht. Unsere Kulturen haben Ähnlichkeiten. Als ich zum Himalaya gefahren bin, erinnerten mich die Menschen dort an die Menschen, die in den Anden leben. Sie denken ähnlich, haben ähnliche Traditionen und Kleidung. Mir ist klar geworden, dass wir miteinander gut auskommen, auch wenn dir andere Leute das Gegenteil erzählen möchten. Wir sind nicht alle unterschiedlich, wir sind uns alle ähnlich.
Me gusta que saber de que en verdad no somos todos diferentes, sino que somos todos parecidos.
Pascuala Ilabaco aus Santiago de Chile im Interview mit Julia Mahntke. Das aktuelle Album von ihr trägt den Titel Diablo Rojo, Diablo Verde und daraus hören wir jetzt noch den Song Violeta y Frida. Musik aus Chile von Pascuala Ilabaca hier in der Sendung Weltweit im Domradio. Nach den Nachrichten machen wir einen großen Sprung in Richtung Bulgarien zu einem großen, großen Nachwuchstalent mit unbeschreiblich flinken Fingern. Domradio Weltweit heute mit einer Weltmusikausgabe. Vorhin waren wir in Chile mit Pascuala Ilabaca. Jetzt landen wir bei einer Frau aus dem Westerwald, deren Wurzeln allerdings in Bulgarien liegen. Freue mich, dass Sie da sind. Veronika Todorova, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sie sind erst 24 Jahre alt, aber haben schon so viel erlebt in Ihrer musikalischen Laufbahn als Akkordeonistin. Auf einige Momente werden wir in der nächsten Stunde zu sprechen kommen. Wir haben vorhin schon von unserer chilenischen Musikerin gehört, dass sie das Akkordeon beinahe als etwas Magisches ansieht, weil man damit in so vielen Kulturkreisen verstanden wird, in Chile wie am Balkan. Welche Beziehung haben Sie denn zu diesem Instrument entwickelt?
Ja, das stimmt. Also ich würde auch sagen, es ist wirklich magisch und ein ganz besonderes Instrument für mich, weil es ein Instrument ist, das erstmal umarmt werden muss, um damit spielen zu können. Ja. Es ist ein Instrument, das immer stilvoll gekleidet ist, in weiß und schwarz. Das Akkordeon atmet auch durch den Balk, hat seine eigene Dynamik, es hat so viele verschiedene Klangfarben. Es ist schon ein sehr temperamentvolles Instrument, vor allem für mich.
Führen Sie uns doch mal ein bisschen in die Welt dieses Instrumentes ein. Es gibt ja verschiedene Varianten. Viele Instrumente bestehen aus dem Blasebalg in der Mitte, einer Klaviatur auf der einen Seite und mit Bassknöpfen auf der anderen Seite. Aber in Größe, Form und Bauart unterscheiden Sie sich ja dann eben doch. Mit was für einer Art Akkordeon spielen Sie?
Es gibt viele verschiedene Akkordeons natürlich, viele verschiedene Arten. Aber hier in Deutschland werden sehr oft zum Beispiel Akkordeon mit Bandoneon, vertauscht oder mit diesen Instrumenten für Volksmusik, Konzertina oder so. Das sind ganz verschiedene Instrumente. Aber wenn wir jetzt nur über das Akkordeon reden, gibt es natürlich alle möglichen Arten, von ganz kleinen, nur mit 12 Bässe auf der linken Seite bis 120 Bässe. Ich habe im Moment 3 Akkordeons von italienischen Herstellern, die für mich gebaut worden sind. Extra leicht, extra kompakt, da ich ja eine Frau bin, bin ich im Nachteil sozusagen mit so einem Instrument zu kämpfen, sollte man überhaupt nicht. Ich möchte mit meinem Instrument eigentlich sozusagen Musik bilden. Tanzen möchte ich mit meinem Instrument und das ist natürlich mit einem Akkordeon 16 Kilo nicht so leicht.
Das heißt, als Sie als Kind angefangen haben mit dem Akkordeonspielen, damals in Bulgarien, da hat man Ihnen erstmal ein leichtes Mini-Akkordeon wahrscheinlich in die Hand gedrückt, oder?
Leider nicht. Zu dieser Zeit hatten wir keine große Auswahl sozusagen. Meine Familie ist keine reiche Familie. Und die Akkordeons sind sehr teuer. In Bulgarien gab es zu dieser Zeit auch nicht viele gute Akkordeons. Ich musste mit einem 80-basigen Akkordeon anfangen. Das ist ja nicht das Kleinste. Das ist schon ziemlich groß, fast so groß wie meine Kompaktmodelle von heute. Die haben mich einfach an dem Stuhl hinten gebunden, damit ich nicht nach vorne mit dem Akkordeon falle, weil es war ja schon fast so schwer wie ich. Aber es hat irgendwie geklappt.
Dann hören wir doch mal rein, was eine studierende Akkordeonistin so alles spielen kann. Vom neuen Album von Veronika Todorova, die bulgarische Suite. Domradio weltweit mit Veronika Todorova am Akkordeon und ihrer Band, Axel Spreitzer am Schlagzeug und Detlef Görke am Bass. Veronika ist heute unser Studiogast. Veronika, Sie haben eben erzählt, wie das mit dem Akkordeonspielen bei Ihnen anfing, festgebunden an einen Stuhl zum Üben. Wie haben Sie da die Rolle Ihrer Eltern erlebt damals?
Es ist sehr schwierig. Als Lehrer schafft man eigentlich nicht viel allein. Ich unterrichte selber auch an zwei Musikschulen in Innstein und in Bad Camberg. Und ich sage immer wieder auch den Eltern, dass sie eigentlich genauso viel Arbeit leisten müssen wie ich und wie das Kind auch beim Üben, damit es klappt, damit es irgendwann anfängt, Spaß zu machen. Bei mir kam das sogar ziemlich spät. Also erst mit 16 habe ich angefangen, die Musik richtig zu lieben und die Musik auch zu hören. Ich würde sagen, bis dahin habe ich einfach das gespielt, was mir vorgelegt wurde, die Noten, habe aber dadurch viele verschiedene Stilrichtungen auch kennengelernt, was vielleicht ein großer Vorteil war. Aber erst mit 16 habe ich angefangen, die Musik zu hören und zu leben und Musik zu spielen, glaube ich. Und nicht nur irgendwelche Noten oder Stücke.
Was war denn dafür verantwortlich, dass Sie auf einmal Spaß am Spielen hatten? Gab es da ein bestimmtes Stück oder einen Lieblingskomponisten?
Nein, das war kein Komponist. Es war der große Schock, als wir nach Deutschland kamen, mit 16 als Teenager, alle Freunde zurückzulassen. Mein Vater ist auch in Bulgarien geblieben. Ich war hier nur mit meiner Mutter und mit meiner Schwester. Habe auch kein Wort gesprochen. Es war ganz schwierige Zeit für mich, auch in der Schule, im Gymnasium. Und das Akkordeonspielen war meine Zuflucht sozusagen. Da habe ich mich am sichersten gefühlt und da habe ich auch zum ersten Mal angefangen, für mich zu spielen. Ja, nicht für irgendeinen Lehrer oder um irgendein Stück in so schnell wie möglich zu lernen, sondern für mich, weil es mir Spaß gemacht hat und weil es das Einzige zu dieser Zeit war, worin ich mich sicher gefühlt habe. Und das alles, glaube ich, hat die Liebe zu Musik und zum Akkordeon geweckt.
Das Akkordeon als einsamer Rückzugsort. Wir wollen gleich mal einen Song hören, der dürfte diese Stimmung ganz gut treffen. Er stammt von Ihrem ersten Album Rosso und heißt De Voico Marie. Was ist das für ein Stück?
Das ist ein Solo-Stück von mir, arrangiert von einem bulgarischen Lied. Ein sehr, sehr trauriges Lied, ein sehr bekanntes in Bulgarien Lied, das immer wieder gesungen wird. Es ist eine Mischung aus moderner Musik und das bulgarische Lied. Ich glaube, da geht es darum, dass ein Mann zu einer jungen Frau sagt, der wollte von ihr ein Glas Wein haben, der wollte sich an dem Abend betrinken, weil er sehr traurig war. Und die junge Frau hat ihm gesagt, dass sie wahrscheinlich noch trauriger als ihm ist. Und er erzählt das, dass er am nächsten Tag zum Armee muss, zum Krieg und so weiter, und er muss sie dann verlassen, und um sowas geht es, um Wein und um Liebe. Darum geht es in den meisten bulgarischen Liedern.
Ein ungarisches Volkslied in der Version von Veronika Todorova und Band. Hier ist De Voico Marie. Am Mikrofon ist Daniel Hauser und wir widmen uns in dieser Stunde noch dem italienischen Teilnehmer beim diesjährigen Eurovision Song Contest, Rafael Gualazzi. Zuvor ist aber noch Veronika Todorova bei uns zu Gast. Sie hat so ziemlich alles gewonnen, was es als Akkordeonspieler zu gewinnen gibt. In Deutschland, Bulgarien, Italien, Österreich, Finnland, Norwegen. Ihre Heimat ist Bulgarien. Und das hört man auch in diesem Stück hier. Salam Sedem, Veronika Todorova. Die Gewinnerin vom Deutschen Akkordeonpreis in Baden-Baden ist das Veronika Todorova, gebürtig aus Teven in Nordbulgarien, aufgewachsen im Balkan-Vorgebirge. Mit 16 Jahren dann nach Deutschland gekommen und von hier aus ging es nach der Schule jeden Monat für ein paar Tage nach Mittelitalien zum Akkordeonstudium bei einem der ganz Großen. Veronika Todorova, wie kam es dazu?
Die Geschichte ist auch ganz interessant. Mein deutscher Lehrer hatte mich zu diesem Wettbewerb nach Italien gebracht. Das gilt als das renommierste Wettbewerb, glaube ich, in der Welt für Akkordeonisten. Ich hatte leider nicht so gut abgeschnitten. Ich kam nicht in den ersten drei. Das war aber auch mein erstes Auslandswettbewerb als in dieser Altersgruppe. Das ist beim Akkordeon immer in Altersgruppen. In Jury saß Renzo Ruggeri, mein späterer Professor, und er hat gesagt, dieses Mädchen hat großes Potenzial, aber die braucht das richtige Repertoire. Du hast großes Temperament und irgendjemand muss das einfach aus dir rausholen und nicht unterdrücken mit Bach oder Scarlatti-Musik, die ich damals noch nicht verstanden habe. Das ist ganz tolle Musik, die ich zurzeit auch sehr, sehr gerne spiele. Nur mit 16 habe ich das gar nicht kapiert, was ich da mache und was der Sinn dieser Stücke ist. Und der hat mir selber angeboten, bei ihm zu studieren. Und so hat sich das einfach ergeben.
Normalerweise stellt man sich ein Studium ja als etwas vor, wo man mehr oder weniger jeden Tag aufschlagen muss. Was für einen Rahmen hatte das denn dort in Italien?
Das ist eine Privatmusikakademie in Italien und das war halt sehr, sehr flexibel und nur deswegen war das auch möglich. Ich war nur einmal im Monat da für 3 oder 4 Tage, wurde dann von morgens bis abends gespielt. Wenn die Akademie nicht offen war, dann haben wir bei Renzo zu Hause geübt, auch in seiner Garage, weil er eine sehr große italienische Familie hat. Zum Teil auch in der Garage geübt, bis 12 Stunden am Tag. Und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und hatte einen Monat Zeit, das alles zu verarbeiten, zu üben. Und so weiter.
Was bedeutet dieser Renzo Ruggeri für Sie, dass Sie so viel Mühe auf sich genommen haben, nur um von ihm Unterricht zu bekommen?
Renzo Ruggeri gehört zu den 10 besten Jazzmusiker der Welt. Und das ist schon, finde ich, eine ganz große Sache, weil das Akkordeon gar nicht zwischen den typischen Jazzinstrumenten ist. Beim Jazz denke ich zum Beispiel an allererstes an Pianisten, Saxophonisten und alles andere, nur nicht Akkordeon. Und viele sind auch überraschen können es zum Teil auch nicht glauben, dass das Jazz auf dem Akkordeon gut klingt. Und deswegen ist es, finde ich, eine große Leistung, zwischen den 10 besten Jazzmusikern zu sein mit Akkordeon. Der ist auch ganz ein großer Komponist. Und vielleicht mag ich seine Musik auch deswegen, weil es eine Mischung aus vielen verschiedenen Stilrichtungen ist, was auch mein persönlicher Geschmack sehr nahe kommt. Das ist meine Musik ja auch. Eine Mischung aus vielen verschiedenen Stilen.
Das heißt, Sie sind da unten in Italien nicht plötzlich zur reinen Jazzmusikerin mutiert, sondern haben einfach noch eine weitere Facette dazu gelernt?
Ja, genau. Das ergänzt ja wieder die Frage, wieso ich Renzo als Musiker so sehr mag, weil er mich nie beschränkt hat. Ja. Er ist ganz großer Jazzmusiker und er macht ja auch wirklich nur Jazz. Aber er hat nie zu mir gesagt, du musst unbedingt eine Jazzmusikerin werden. Er hat immer gesagt, es ist gut, das zu kennen, ja, und das gibt einem sehr viel Freiheit. Jazz ist Improvisation und wenn man improvisieren kann, dann ist man ganz, ganz frei. Der hat aber auch erkannt, dass eine meiner Stärken auch die Balkanmusik ist. Ja. Da bin ich ja aufgewachsen, mit dieser Musik bin ich aufgewachsen und es macht keinen Sinn, jetzt sich nur auf einen Stil zu beschränken, mit dem ich nicht aufgewachsen bin, mit dem ich ziemlich spät kennengelernt habe. Da bin ich ja schon im Nachteil gegenüber Musikern, die oder Kinder, die mit von klein auf mit Jazz aufgewachsen sind und diese Musik gehört haben.
Etwas, das Sie sehr früh kennengelernt haben, ist die Musik des Balkans. Ihre neue CD heißt ja auch Balkan Train. Ehe wir gleich weitersprechen, hören wir nochmal einen Titel. Hier ist Veronika Todorova und Band mit Balkani. Seit 8 Jahren in Deutschland zu Hause, Veronika Todorova aus Bulgarien kam sie und hat sich hier mit den beiden Musikern Detlef Görke und Axel Spreitzer zusammengetan, um Tango, Jazz und Balkanmusik zu einer eigenen Mischung zu bringen. Rosso hieß die erste CD aus dem Jahr 2006 und vom Album Nummer 2 stammt das gerade gehörte Stück Balkani. Veronika, wir haben jetzt schon ein paar Stücke gehört, von Ihnen gespielt, aber nie komponiert. Wie steht's denn um das selber Komponieren?
Als Komponistin sehe ich mich noch nicht. Ich bin einfach, muss ich sagen, noch nicht so weit zu komponieren. Ich fühle mich noch nicht sicher. Aber ich arrangiere sehr gerne alles, was wir spielen. ich möchte jedem Stück was von mir geben. Nur dann bin ich auch selber das, was ich spiele. Ja. Die Interpretation macht jedes Stück anders. 10 Musiker können das gleiche Stück spielen und es wird jedes Mal anders klingen. Ja. Deswegen arrangiere ich zurzeit alle Stücke für die Band und mische auch wahnsinnig viel mit Jazz und mit Balkan und sogar mit Tango, mit vielen schrägen Rhythmen aus Bulgarien wie 11/16, 15/16, 13/16, halt zum Mitklatschen.
Ja, Sie sagen das mit einem Lachen, aber für die meisten Zuschauer wird das ja wahrscheinlich eine unlösbare Aufgabe sein, in der Musik nicht mehr 1, 2, 3, 4 zu zählen, sondern von 1 bis 13. Nehmen Sie selbst diese Art von Musik denn gar nicht als kompliziert und verkopft wahr?
Ja, genau, das ist ja die Sache. Ich habe ziemlich spät gelernt, was 15/16 ist und was 11/16 ist, viel später, als ich das gespielt habe. Ich habe das zuerst gespielt und dann Jahre später habe ich das begriffen, was ich da an Rhythmus spiele. Und ja, wie gesagt, wenn man damit aufgewachsen ist, dann hat man das vielleicht auch wirklich im Blut oder vielleicht hat man das auch schon so oft einfach gehört, dass es schon automatisch ist. Ja.
Balkanmusik ist in Deutschland in den letzten Jahren ja vor allem auch bei Partys beliebt geworden. Können Sie sich das erklären, wie das auf einmal doch funktioniert, dass man auf kunstvolle Rhythmen problemlos tanzen kann?
Interessante Frage und darüber kann man auch viel erzählen, aber das, was hier als Balkanmusik gehört wird, kommt, glaube ich, mehr aus Serbien und Rumänien. Die Musik klingt sehr ähnlich, auch wie die bulgarische Musik, nur die ist gerade. Die ist in 2/4 oder 4/4 und lässt sich sehr oder viel leichter arrangieren, mixen und so weiter. Und vom großen Publikum auch dann füllen und ist sehr gut zum Party feiern geeignet, ja. Die bulgarische Musik, das ist genau das andere bei der bulgarischen Musik, die schrägen Rhythmen.
Woran liegt das, dass man die nur in der bulgarischen Balkanmusik findet?
Die kommen aus dem Tanzen, glaube ich. Als Kind habe ich auch ziemlich lange in einer Tanzgruppe für Folklore-Tänze getanzt. Und durch die Tanzschritte haben sich diese schrägen Rhythmen ergeben. Man macht zum Beispiel 3 gerade Schritte und bei dem 4. springt man. Und damit man springt, muss man die Zeit ja ein bisschen verlängern. Und da kommt die 4. verlängerte Zeit, zum Beispiel bei 9/8. 3 normale und die 4. ist einfach verlängert.
Also, wer zu Hause weiter tanzen möchte, dem sei die neue CD von Veronika Todorova und ihrer Band empfohlen. Die CD heißt Balkan Train und ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für den Besuch im Studio. Veronika Todorova.
Vielen Dank, ich danke auch für die Einladung. Tschüss.
Sie kannten diesen Song bestimmt, das war Madness of Love hier in der Sendung weltweit im Domradio. Der Interpret heißt Raphael Gualazzi. Er war es, der dieses Jahr für Italien an den Start gegangen war beim Eurovision Song Contest. Keiner hatte mit ihm gerechnet. Deutsche Kritiker haben es belacht, dass Italien nach 13 Jahren Abstinenz ausgerechnet mit solch einer Nummer wieder zum Contest zurückkehrt. Aber am Ende stand Platz 2 für Interpret und Komponist Raphael Gualazzi.
The experience of the final in Düsseldorf was amazing for me and for all of my musicians.
Die Erfahrung des Finales in Düsseldorf war sehr eindrucksvoll für mich und all meine Musiker. Nach diesem berauschenden Auftritt vor 37.000 Menschen waren wir sehr zufrieden. Und alles, was danach kam, war nur noch Spaß. Als sie zu uns sagten, ihr habt den 2. Platz gemacht, da haben wir uns sehr gefreut, aber es kam uns bis dahin gar nicht wie ein Wettbewerb vor.
You are in the second place. We were very happy about it. But we never believed in competition talking about this festival.
Da war das Festival della Canzone Italiana ein paar Monate zuvor schon ein ganz anderes Kaliber. 5 Tage lang wettstreiten Italiens Künstler in Sanremo, jedes Jahr vor 14 Millionen Zuschauer um den Titel Künstler des Jahres. Das Publikum darf abstimmen und eine Expertenjury gibt auch ihr Votum ab. Preise gingen dieses Jahr an Raphael Gualazzi, ein junger Pianist, der auf einer Mission unterwegs ist.
I think the goal I would like to get with music.
Die Ziele, die ich erreichen will mit meiner Musik, sind unterschiedliche. Zunächst einmal möchte ich dem Jazz wieder zu größerer Popularität verhelfen, denn Jazz war mal Popmusik um 1950 herum. Über die Jahre wurde er dann zur Musik für Intellektuelle. Aber Jazz wurde ja nicht an intellektuellen Plätzen geboren, sondern an Orten, die ich eher funky nennen würde. Jazz steht für die Freiheit des Ausdrucks. Zur selben Zeit steht er für die lange Tradition all der modernen Musikstile. Also Jazz muss mit neuen Songs gefüttert werden, und moderne Musik muss respektvoll umgehen mit ihren eigenen Wurzeln.
With modern colors and modern colors and modern music have to be respectful with its own origins, that is jazz.
Den Respekt hat Rafael Gualazzi in der hügeligen Stadt Urbino gelernt, seiner Heimat.
Urbino is a marvelous town in the middle of Italy.
Urbino ist eine wunderschöne Stadt in der Mitte Italiens im Mittleren Osten, wo ich lebe, eine historische Stadt. Viele Studenten kommen dahin aus der ganzen Welt. Dadurch hat man die Chance, andere Sprachen kennenzulernen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich hatte das Vergnügen, mit solchen Leuten zusammenzutreffen, die sehr auf Blues standen. Wir haben dann Jam-Sessions gemacht, gemeinsam mit anderen Freunden von mir. Und das hat mir schließlich geholfen, mich auch musikalisch weiterzuentwickeln.
Helped me to live my music development.
Rafael Gualazzi haucht der italienischen Liedform Canzone wieder neues Leben ein. Sie können sich am Mittwoch bei den Leverkusener Jazztagen selbst davon überzeugen. Gleich mehr von ihm. Jetzt hören wir erstmal seinen italienischsprachigen Song Calda Estate Dove Sei. Heißer Sommer, wo bist du? Rafael Gualazzi. Der Eurovision Song Contest. Viele Jahre lang war er keine Attraktion mehr, zumindest für die Italiener. Schließlich haben sie in Sanremo ihren eigenen Wettbewerb, der jedes Jahr ebenfalls Millionen fasziniert. Doch dieses Jahr kamen wohl zwei günstige Umstände zusammen. Man sah ein, dass sich Sanremo immer mehr zur nationalen Veranstaltung entwickelt. Und dann hatte man plötzlich einen Gewinner, dem man noch mehr zutraute. Rafael Gualazzi, gerade gehört. Er schaffte es dann auch beim Eurovision Song Contest auf Platz 2 und ist gerade auf Deutschland-Tour. Sein nächstes Konzert wird am Mittwoch bei den Leverkusener Jazztagen sein. Bestimmt ein Ort, an dem er viel Inspiration tanken kann.
When the passion takes me, I could lead. It could lead me to make music for.
Wenn mich die Leidenschaft packt, dann kann es schon mal passieren, dass ich 3 Tage lang am Stück musiziere, ohne zu schlafen. Es passiert öfter mal, wenn ich zu Hause bin, wenn ich im Soundcheck bin mit anderen Musikern zum Beispiel. An jedem Ort gibt es ja andere Klangverhältnisse, anderes Licht, andere Geschmäcker. Da werden immer wieder Inspirationen wach. Und wenn ich dann nach Hause komme, muss ich was damit anstellen und die Ideen weiter ausarbeiten.
And so, when you come back home, you have alive, you keep alive this inspiration and you just work on for 3 days, sometimes without sleeping.
Vielleicht liegt es an seinen zahlreichen musikalischen Begegnungen, dass Rafael Gualazzi ein ziemlich breites Spektrum bedienen kann. Zwischen Paolo Conte und Jamie Cullum ist er zu Hause. Jazz, aber eben auch Calzone.
Combining the Italian song in the Italian song form with
die italienische Songform mit Jazz und Soul zu kombinieren war gar nicht so schwer, denn die beiden Seiten sind nicht so weit voneinander entfernt, wie man vielleicht glaubt. Italiener lebten zum Beispiel auch in New Orleans im Jahre 1850. Eine der ersten Jazz-Blues-Aufnahmen wurde von ihnen gespielt. Wir haben Louis Prima, Dean Martin, Frank Sinatra. Also es war nicht so schwer, die beiden Traditionen zusammenzubringen. Wir hören gleich noch einen Song aus seinem Album Reality and Fantasy, der heißt A Three-Second Breath, ein 3-sekündiger Atemzug.
A Three-Second Breath is a song I wrote, taking inspiration from Africa.
Das ist ein Song, zu dem mich die Verhältnisse in Afrika inspiriert haben. In Afrika stirbt alle 3 Sekunden ein Kind wegen Krankheiten oder dem Mangel an Wasser und Nahrung oder allem Möglichen. Für mich bedeutet das, dass wir jeden Moment unseres Lebens auskosten sollten, weil wir Glück haben mit den Umständen, in denen wir leben können.
We have to live our fortune as best as we can.
Worte von Rafael Gualazzi. Wenn Sie den Mann live hören wollen, am Mittwoch ist er bei den Jazztagen in Leverkusen. Hier kommt er jetzt mit seinem Song A Three-Second Breath.
Sometimes I see there's nothing good for me in a world with a big indifference.
Mit Musik von Rafael Gualazzi geht diese Ausgabe der Sendung weltweit zu Ende. Wir haben uns heute mit World Music beschäftigt, waren in Chile, Bulgarien und Italien unterwegs. Wenn Sie die Interviews nochmal nachhören möchten, auf domradio.de finden Sie alsbald den Podcast. Für heute danke ich Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Am Mikrofon dieser Sendung war Daniel Hauser. Tschüss.